Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Thilko Gries. Guten Abend. Wie viel Geld im kommenden Jahr im Bundeshaushalt fehlen wird, das ist noch gar nicht geklärt und das schaffen wir heute Abend auch nicht zu klären. Aber die Diskussion, wer wie viel wird ausgeben dürfen, die hat schon mal begonnen. Gleich mehr dazu. In Georgien, im Südkaukasus, stellt sich die Regierung immer offener gegen die Europäische Union. Und letztlich geht es um den Kurs des Landes, mehr EU oder mehr Russland. Das wird uns außerdem beschäftigen in dieser Sendung. Und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist mit dem Versprechen über 1 Milliarde Euro nach Beirut gereist, in die Hauptstadt des Libanons. Was sie dort will, von der Leyen, das schildern wir. Und wenn wir mit diesen Themen durch sein werden, dann wird es 18.40 Uhr sein und dann hören Sie bei uns hier im Deutschlandfunk die Sendung Hintergrund, heute mit einer Recherche zu Milizen in den USA. Sie sind rechts, sie sind schwer bewaffnet und engagiert. Also, dann zu unserem ersten Thema hier in den Informationen am Abend. Sollten Sie zu den Menschen gehören, die die vergangenen Monate der langen Debatten um die damals im Bundeshaushalt fehlenden 17 Milliarden Euro für dieses Jahr als etwas länglich empfunden haben, dann kann ich Ihnen jetzt keine große Hoffnung machen. Sowas Ähnliches beginnt jetzt wohl wieder. Nur fehlt für das kommende Jahr noch mehr Geld. Bis heute Abend sollen die Ministerien beim Bundesfinanzminister einreichen, welche Ausgaben sie vorhaben. Und schon jetzt ist klar, es wird ein Delta geben, also eine Lücke. Und wie die zu schließen sein wird, das wird die Debatte der nächsten Wochen füllen. Frank Kapellan.
Sven Christian Kindler warnt, es sind einfach nicht die Zeiten für knallharte Sparen. Im Deutschlandfunk erklärt der grüne Haushaltspolitiker, dass aus seiner Sicht gerade jetzt investiert werden muss. Notfalls eben auch mit der Aufnahme neuer Schulden.
Die Wirtschaft stagniert, gleichzeitig eskaliert die Klimakrise immer mehr. Wir haben irgendwie den russischen Angriffskrieg gegen die demokratische Ukraine, die die Sicherheit in ganz Europa bedroht. Und wir haben auch eine gesellschaftliche Polarisierung. Und deswegen ist es wichtig, in diesen Zeiten Investitionen hochzuhalten, soziale Sicherheit zu garantieren.
Nur nicht im Sozialbereich auf die Bremse treten, so wie es Christian Lindner fordert. Nicht bei der humanitären Hilfe kürzen, wie es sich der Finanzminister ebenfalls vorstellt. Auch nicht an die Entwicklungshilfe herangehen, wie es der FDP-Vorsitzende vorgeschlagen hat. Otto Fricke, Haushaltsexperte der Liberalen, erinnert am Morgen in unserem Sender daran, dass sich die gesamte Bundesregierung aber nun mal aufs Sparen verständigt habe.
Ich kann Ihnen sagen, dass das Problem darin erst einmal besteht, dass wir im Haushalt 2024, also im Laufenden, ein Volumen haben, das sich auf ungefähr 475 Milliarden bezieht und dass die von der Bundesregierung, Achtung, nicht vom Finanzminister, sondern vom gesamten Kabinett für 2025 beschlossene Zahl auf 450 Milliarden beruft. Also ungefähr kann man sagen, ein mathematisches Delta von 25 Milliarden.
Ein mathematisches Delta, das ist eine schöne Umschreibung dafür, dass schlicht und einfach 25 Milliarden Euro eingespart werden müssen. Dabei hat Verteidigungsminister Boris Pistorius schon letzten Monat angekündigt, dass er eigentlich 6,5 Milliarden Euro mehr bräuchte, um das vom Kanzler der NATO zugesagte 2%-Ziel überhaupt erreichen zu können.
Es wird nicht alleine durch Umschichtung gehen bei den Beträgen, über die wir reden. Im Zweifel wird man auch über zusätzliche Schulden reden müssen, in dieser Koalition oder in der nächsten.
Neue Schulden in dieser Koalition aufzunehmen, das scheint aber kaum vorstellbar. Die FDP lehnt eine Reform der Schuldenbremse ab. Auch für neue Sondervermögen bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit und damit sogar die Unterstützung der Opposition.
Es gibt dafür keine Mehrheiten,
ist sich Freidemokrat Fricke völlig sicher. Allenfalls die Ausrufung einer sogenannten Notlage wegen ausufernder Kosten für die Ukraine könnte eine Schuldenaufnahme ohne Grundgesetzänderung möglich machen. Soweit allerdings sind die Koalitionäre noch nicht und so, wie der Finanzminister auf seinem Nein zu neuen Schulden und zu höheren Steuern beharrt, bringen die Grünen alte Forderungen wieder ins Spiel, mit denen sich die Milliardenlücke zumindest verringern ließe.
Man kann zum Beispiel umweltschädliche Subventionen abbauen, wie das Dienstwagenprivileg. Das ist schon lange überfällig, weil es vor allen Dingen klimaschädlich ist. Und es geht auch darum, dass wir darüber reden, wie wir eine gerechte Steuerpolitik machen, die vor allen Dingen Menschen mit hohen Vermögen hohen Einkommen in den Blick nimmt.
Doch dabei dürften Grüne und SPD bei den Liberalen auf Granit stoßen. Die unter Druck stehende FDP wird einer Mehrbelastung der Besserverdiener nicht zustimmen. Von heute an geht es somit für die Ampel ans Eingemachte. Kanzler Scholz, sein grüner Vize Robert Habeck und FDP-Chef Christian Lindner müssen die Dinge klären. Es geht um die Zukunft der Koalition, die wieder einmal vor einer ernsthaften Zerreißprobe stehen dürfte.
Wenn in Deutschland und im Bundeshaushalt so viel Geld fehlt, wie kann es denn dann sein, dass die Bundesregierung Milliarden Euro im Ausland für die sogenannte Entwicklungszusammenarbeit ausgibt? Etwas vereinfachend wird in dieser Diskussion dann gelegentlich auf mit deutschem Geld gebaute Radwege in Peru verwiesen. Aber die Frage bleibt, und sie bleibt auch legitim, was soll das mit dem Geld, das im Ausland ausgegeben wird? Markus Sambale versucht eine Versachlichung.
Die Zeiten sind ernst. Kriege und Krisen überall und dann noch die Folgen des Klimawandels. Doch das Geld aus Deutschland, um denen zu helfen, die darunter leiden, wird immer knapper. Das bekommt Svenja Schulze, die Entwicklungsministerin von der SPD, seit Anfang des Jahres zu spüren. Zähneknirschend musste sie Einsparungen in ihrem Budget zustimmen, obwohl sie eigentlich sicher ist.
In solchen Zeiten brauchen wir mehr Entwicklungspolitik und nicht weniger.
Im kommenden Jahr wird es aber wohl noch enger. Gut 1 Milliarde Euro soll das Entwicklungsministerium dann einsparen, mit nur noch knapp 10 Milliarden Euro auskommen. Das ist zumindest die Vorgabe von FDP-Finanzminister Christian Lindner. Die Süddeutsche Zeitung hat darüber berichtet. Die für Entwicklungspolitik zuständige SPD-Abgeordnete Senna Abdi hält das für ungerecht, denn der Etat fürs Entwicklungsministerium gehört ohnehin schon zu den kleineren im Bundeshaushalt.
Ich finde, dafür ist es unverhältnismäßig, wie viel in diesem Haushalt gekürzt wird.
Über die Höhe und den Nutzen von Entwicklungshilfe wird nicht nur in der Politik gestritten, sondern auch in der Gesellschaft. Und der Ton wird schärfer. Der sächsische CDU-Abgeordnete Carsten Körber warf der Bundesregierung vor kurzem im Bundestag vor, ihre Entwicklungspolitik nicht gut genug zu begründen.
Wenn die Leute das Gefühl bekommen, dass in Berlin man sich mehr für Klimaresilienz indischer Großstädte kümmert als um die Frage, wann im Erzgebirge der Bus kommt, dann wird Vertrauen auch verloren gehen.
Auch die SPD-Abgeordnete Abdi hört in ihrem Kölner Wahlkreis immer wieder kritische Fragen.
Wenn ich in meinen Wahlkreis komme und über Klimapolitik rede und mir die Leute immer begegnen, ja, aber das schaffen wir ja nicht alles alleine. Ja, klar, schaffen wir auch nicht. Aber gerade deswegen müssen wir doch Länder, vor allem des globalen Südens, auch dazu befähigen, gegen den Klimawandel auch angehen zu können.
So sieht es auch Entwicklungsministerin Schulze.
Mich besorgen diese populistischen Rufe, dieses sich abgrenzen, dieses sich ins Nationale hier wieder zurückziehen wollen, ins Schneckenhaus zurückziehen wollen.
Auch international aktive Hilfsorganisationen kritisieren, dass bei der Entwicklungshilfe weiter gekürzt wird. 14 von ihnen fordern deshalb in einem Brief an den Finanzminister ein Umdenken. Justina Chambelan von der Welthungerhilfe befürchtet großen Schaden, gerade bei denen, die besonders auf Unterstützung angewiesen sind.
Wenn es plötzlich Jahr für Jahr 10% des Budgets für Entwicklungszusammenarbeit und 20% des Budgets für humanitäre Hilfe gestrichen wird, da entsteht tatsächlich ein Loch, der kaum zu kompensieren ist.
Die Hilfsorganisationen, aber auch die Ministerin werden noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, um größere Einschnitte bei der Entwicklungshilfe doch noch irgendwie zu verhindern.
In Georgien im Südkaukasus, da wollen Regierung und Regierungskoalition ein Gesetz beschließen, das den Einfluss ausländischer Geldgeber an Nichtregierungsorganisationen in Georgien beschränken soll. Und dagegen demonstrieren seit Wochen tausende Menschen in Georgien, in diesem Land. Sie lesen das Gesetz ganz anders. Sie meinen, da kopiere die eigene georgische Regierung etwas, was in Russland geholfen habe, die Opposition zu dem zu machen, was sie heute ist, nämlich praktisch nicht mehr existent. Die Frage ist, welchen Kurs das Land nimmt. Und gemeint ist jetzt Georgien wieder. Björn Blaschke.
Die Stimmung bei den Demonstrationen in Georgiens Hauptstadt Tiflis in den vergangenen Tagen immer angespannter. Kommen die Protestierenden den Parlamentstüren zu nahe, setzt die Polizei Reizgas ein und Wasserwerfer. Die Zurückgedrängten reagieren mit Pfiffen, blasen in Trillerpfeifen oder Tröten. Einige schmeißen Wasserflaschen und Steine auf die Polizisten, die mit Helmen und Schutzschilden ausgerüstet sind. Trotzdem sollen mehrere Beamte Verletzungen erlitten haben, sowie auch Demonstrierende. Die meisten von denen zeigen sich unerschütterlich, wie David. Wir haben vor nichts Angst. Das ist unsere Zukunft und wir wählen Europa. Die mittlerweile fast täglichen Auseinandersetzungen entzünden sich an einem Gesetzentwurf mit einem sperrig klingenden Namen. Er lautet über die Transparenz ausländischer Einflussnahme. Die Regierung plant, den Entwurf in den kommenden Tagen durchs Parlament zu bringen. Sollte ihr das gelingen, müssten alle Nichtregierungsorganisationen, die mehr als 20% ihres Geldes aus dem Ausland erhalten, ihre Einkünfte offenlegen. Genauso heißt es E-Mail-Wechsel. Von notwendiger Transparenz spricht die Regierungspartei. Die Opposition im Parlament sagt, es ist ein russischer Gesetzentwurf. Der fünfte Artikel ist russisch, weil dieses Gesetz ebenso wie ein Kreml-Gesetz darauf abzielt, Menschen öffentlich zu Agenten, Spionen und Verrätern zu erklären. In zweiter Lesung stimmten gestern 83 Abgeordnete für den Gesetzentwurf, 23 dagegen. Danach kam es zu Handgreiflichkeiten im Parlament. Russen raus, die Reaktion der Menschen vorm Parlament. In Russland nutzen die Behörden seit 2012 eine ähnliche Rechtsvorschrift, so die Kritik, um systematisch die Zivilgesellschaft und unabhängige Medien zu zerschlagen. Darauf ziele auch die Regierungspartei in Georgien ab, so Demonstrante Nina. Wir glauben nicht, dass es um Transparenz geht. Es geht um Kontrolle von Medien und Nichtregierungsorganisationen. Ich sage, es ist pro-russisch. Georgien genießt seit vergangenem Dezember EU-Beitrittskandidatenstatus. Die Menschen, die dieser Tage lautstark vors Parlament ziehen, wollen, dass daraus eine Mitgliedschaft wird. Auch Dimitri. Wir müssen gegen dieses Gesetz kämpfen und gegen alles, was uns von Europa fernhält. Und wir müssen unser Bestes geben, so schnell wie möglich in die EU zu kommen. Die Regierungspartei möchte erklärtermaßen ebenfalls eine Annäherung an die EU. Gleichzeitig unterhält sie jedoch gute Beziehungen zu Russland. Widersprüchlichkeit möchten ihre Politiker darin nicht erkennen. Anders der Führer der größten Oppositionspartei im Parlament. Er sei vorletzte Nacht festgenommen und von Polizisten geschlagen worden, hieß es aus seinem Umfeld. Mit offensichtlichen Verletzungen an der Nase und einem Auge forderte er danach im Parlament die Regierungspartei auf, vom eingeschlagenen Weg abzukehren. Es sind nur noch 5 Monate bis zur Parlamentswahl. Vielleicht werde ich mit diesem Auge nie wieder sehen können. Aber im Land wird man die Wahrheit erkennen.
Björn Blaschke aus Tbilisi, das ist die georgische Hauptstadt. Dort gibt es heute Abend auch wieder Proteste, darunter Straßenblockaden. Das berichten georgische Medien. Mehr Einschätzung zu diesem Konflikt hören Sie bei uns im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr in einem Kommentar. Und mehr Analyse zu diesem Konflikt hören Sie bei uns im Podcast Der Tag, erhältlich und zu hören in unserer DLF-Audiothek-App. Türkei, Ägypten und Tunesien. Das sind 3 Länder, die gemeinsam haben, dass sie in der direkten Nachbarschaft Europas liegen. Diese 3 Länder haben auch gemeinsam, dass die Europäische Union mit ihnen bereits ein Migrationsabkommen geschlossen hat. Das Ziel ist jeweils, die Migration zu begrenzen oder anders gesprochen, weniger Menschen sollen über das Mittelmeer nach Europa kommen. Heute ist das 4. Abkommen dieser Art unterzeichnet worden mit Libanon. Also einem Staat, der so schwach ist, dass die Regierung de facto nur einen Teil des Landes wirklich beherrscht. Geografischer Fakt ist aber, der Libanon liegt eben sehr nah an der Europäischen Union. Alles Weitere von Caroline Born.
Keine 200 Kilometer entfernt liegt die EU-Inselrepublik Zypern vom Libanon. Gerade mal 20 Flugminuten, sagt Zyperns Präsident Nikos Christodoulidis. Laut ihm setzen fast jeden Tag Migranten per Boot nach Zypern über. Es geht um im Libanon lebende Syrer. 4.000 sollen seit Jahresbeginn angekommen sein, deutlich mehr als im Vorjahr. In der EU zählt das kleine Zypern pro Kopf die meisten Asylanträge. Die Flüchtlingslager seien voll, sagt der Präsident.
The current situation is not sustainable for Lebanon and it's not sustainable for Cyprus. Is not sustainable for the European Union.
Für Christodoulidis eine untragbare Situation. Um die Zahl der Ankommenden zu stoppen, stellt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bei ihrem Besuch vor Ort dem Libanon rund 1 Milliarde Euro in Aussicht für die nächsten 3,5 Jahre.
We want to contribute.
Wir wollen den Libanon wirtschaftlich stabilisieren. Und zwar, indem wir die Bereiche Bildung, soziale Sicherheit und Gesundheit stärken. Das soll den Menschen im Libanon zugutekommen.
For the people in Lebanon.
Gleichzeitig, so von der Leyen, zähle man auf eine gute Zusammenarbeit, um illegale Migration und Menschenschmuggel zu verhindern. Der an Syrien grenzende Libanon hat rund 1,5 Millionen Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland aufgenommen. Das setze die Bevölkerung unter Druck und übersteige Libanons Fähigkeiten, so der libanesische Ministerpräsident Najib Mikati. Er warnt, dass die Flüchtlinge nach Europa weiterziehen könnten. Dass der Libanon zur neuen Heimat der Geflüchteten wird, lehnt er ab, plädiert stattdessen für eine freiwillige Rückkehr nach Syrien. Seiner Ansicht nach sind die meisten Regionen in Syrien sicher. Zustimmung kommt von Zyperns Präsidenten. Anders sehen das Menschenrechtsorganisationen. Hibas Zayadin von Human Rights Watch.
Syria is still engulfed in violence and those who return are at serious risk of persecution.
Syrien sei immer noch in Gewalt gefangen und diejenigen, die zurückgingen, seien ernsthaft von Verfolgung bedroht. Von der Leyen kündigt an, prüfen zu wollen, wie ein Konzept für eine freiwillige Rückkehr nach Syrien erarbeitet werden könne.
Exploring how to work on a more structured approach to voluntary returns to Syria.
Die EU-Kommissionschefin will dafür eng mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk zusammenarbeiten. Neben dem Geld für die Bewältigung der Flüchtlingskrise will die EU den Libanon bei Wirtschafts- und Finanzreformen unterstützen. Das Land leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise. Daneben sollen die libanesischen Streitkräfte für die Grenzsicherung ausgestattet und trainiert werden. Zudem regt von der Leyen ein Abkommen mit der EU-Grenzschutzagentur Frontex an. Und es sollen legale Migrationswege in die EU offen gehalten werden. Das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt hält vor allem solche sicheren Wege Richtung Europa, etwa durch entsprechende Aufnahmeprogramme, für den richtigen Ansatz. Ebenso weitere humanitäre Mittel, die laut Brot für die Welt seit Jahren zurückgehen und die Spannungen zwischen Einheimischen und Geflüchteten schüren. Um die Migration nach Europa zu begrenzen, hat die EU zuletzt ähnliche Abkommen mit Tunesien, Ägypten und Mauretanien geschlossen.
Ausweglose Verzweiflung kann vielfältige Ursachen haben. Verzweiflung führt bei rund 100.000 Menschen in Deutschland im Jahr dazu, dass sie versuchen, sich zu suizidieren. Wenn Sie in einer verzweifelten Situation sind oder Menschen kennen, die es sind, dann möchte ich Sie auf die Möglichkeiten anonymer Beratung aufmerksam machen. Alle Nummern dazu sind zu finden unter telefonseelsorge.de. Steffen Wurzel schildert uns jetzt weitere Zusammenhänge, denn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat heute Pläne vorgelegt, die helfen sollen, künftig Suizide zu verhindern.
In Deutschland soll es künftig eine zentrale Stelle geben, die sich ums Thema Suizidprävention kümmert. Das hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach in Berlin angekündigt. So brachte er eine einheitliche und rund um die Uhr erreichbare Notfalltelefonnummer ins Spiel. Weiterer Vorschlag: bestimmte neuralgische Stellen, an denen sich Menschen das Leben nehmen, etwa Brücken, sollen besser geschützt werden. Bisher, so der SPD-Politiker, werde Suizid und das, was damit einhergehe, viel zu wenig beachtet. Und das müsse sich ändern.
Wir müssen den Suizid enttabuisieren. Also über Mord wird in Deutschland jeden Tag gesprochen. Aber wir haben also pro Jahr um die 200 Morde. Wir haben 10.000 Suizide.
Lauterbach will sich mit seiner heute vorgestellten Strategie nicht nur um Betroffene selbst besser kümmern, auch Angehörige von Menschen, die sich das Leben genommen haben oder das vorhaben, sollen verstärkt in den Blick genommen werden.
Es sind oft Tragödien auch für die Familien. Das ist also nicht etwas, was den Einzelnen alleine betrifft, sondern oft sind es die Kinder, die dann darunter besonders leiden.
Um Menschen besser zu helfen, die im Gesundheitswesen und in der Pflege arbeiten, sollen diese besser geschult werden, um sie fürs Thema Suizid zu sensibilisieren. Die Psychiaterin und Suizidpräventionsexpertin Ute Lewitzka nannte die heute vorgestellte Strategie der Bundesregierung einen Meilenstein. Sie lobte vor allem die geplante zentrale Stelle, die sich ums Thema Suizidprävention kümmert. Diese Stelle soll beraten und die Erkenntnisse anderer Stellen bündeln, die im Bereich der Suizidvorsorge arbeiten.
Natürlich gab es schon über die letzten Jahre ganz viele regionale und Bundeslandebene bezogene Angebote. Was das Problem ist, und das würde ich gerne heute hier benennen, dass viele von diesen gerade niedrigschwelligen Angeboten oft projektbasiert sind und damit zeitlich befristet finanziert sind. Und das macht die Arbeit schwer.
In den vergangenen Jahrzehnten ist die Zahl der Suizide in Deutschland zwar deutlich zurückgegangen, seit Anfang der 1980er Jahre hat sie sich fast halbiert, seit einigen Jahren aber stagniert die Zahl nun in etwa. Die jüngsten verfügbaren Zahlen sind 2 Jahre alt und kommen vom Statistischen Bundesamt. Demnach nahmen sich 2022 bundesweit gut 10.100 Menschen das Leben. Damit starben durch Suizide mehr Menschen als durch Verkehrsunfälle, Gewaltverbrechen und den Konsum illegaler Drogen zusammengerechnet. Mehr als 100.000 Menschen versuchen jedes Jahr, sich das Leben zu nehmen. Ulrich Hegal von der Deutschen Depressionshilfe sagte im Fernsehsender Phoenix:
Die höchsten Suizidraten haben Männer und vor allem alte Männer. Die höchsten Suizidversuchsraten haben junge Frauen. Also die höchsten erschreckend hohe Suizidraten haben alte Männer.
Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums waren zwischen 50% und 90% der Suizidopfer in Deutschland psychisch erkrankt, zum Beispiel an Depressionen, Psychosen, Suchterkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen. Der Bundestagshaushaltsausschuss hatte die Bundesregierung vor 1,5 Jahren aufgefordert, die heute vorgestellte nationale Suizidpräventionsstrategie zu erarbeiten. Auch im Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP vereinbart, das Thema der Suizidvorsorge anzugehen.
Auch unser nächstes Thema ist eines, das von Gewalt handelt und der Möglichkeit, Betroffenen Hilfe anzubieten. Ich spreche von sexueller Gewalt. Seit 10 Jahren gibt es für Betroffene und Angehörige das bundesweite Hilfstelefon. Rund 50.000 Telefonate in 10 Jahren. Mehr Bilanz von Vera Wolfskämpf.
Okay. Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Guten Tag.
Jeden Monat rufen 500 Menschen beim Hilfetelefon an. Viele, weil sie sich Sorgen machen um Kinder oder Jugendliche. Und es kann auch ein noch unkonkreter Verdacht sein, betont Silke Noack, die Leiterin.
Wenn Sie einfach nur in Anführungsstrichen komisches Gefühl haben, dann laufen Sie damit doch nicht zum Jugendamt oder zu der Polizei. Und was kann passieren? Sie machen nichts.
Im schlimmsten Fall leidet ein Kind dann weiter unter sexueller Gewalt. Das Hilfetelefon soll deshalb die erste Anlaufstelle für alle Fragen sein. Oft wollen Angehörige wissen, was sie tun können, wie in diesem nachgestellten Telefonat. Denn natürlich bleibt jeder Anruf anonym.
Was sie einfach dokumentieren, ne? Was sagt ihre Tochter? Ne? Gar nicht großartig nachfragen, sondern das, wann sagt sie das und was hat sie gesagt.
Seit rund 3 Jahren gibt es auch eine Online-Beratung. Hier melden sich mehr als 200 Menschen im Monat über einen Chat oder per Mail. Beraterin Tanja von Bodelschwing sieht da viele Vorteile.
Vor allem glaube ich, dass man nicht aussprechen muss, was einem passiert ist und dass man über die Mails nachdenken kann, dass man auch über die Antworten nachdenken kann, sich Zeit lassen kann.
Die Beraterin erzählt, dass sich online mehr Jugendliche melden und viele Betroffene.
Viele sind akut betroffen durch sexualisierte Gewalt innerhalb der Familie. Und es gibt auch viele Jugendliche, die einfach was im Freundeskreis oder durch einen Partner, eine Partnerin erlebt haben, was hochgradig belastend ist oder war.
Viele bräuchten Hilfe, einzuordnen, was ihnen angetan wurde. Manche fragen danach, wie sie weiter vorgehen können. Für konkrete Schritte wird aber der Kontakt zu Beratungsstellen vor Ort vermittelt.
Da können Sie erstmal als Mutter, als Angehörige hingehen und sich erstmal beraten lassen. Ja, genau. Und dann mit Ihrer Tochter.
Nicht immer sei es einfach, überall gute Ansprechstellen zu finden, sagt Silke Noack, Leiterin des Hilfetelefons.
Also wir haben natürlich nicht genug Fachberatungsstellen vor Ort. Das ist nach wie vor so und das ist, weil die einfach auch nicht gut finanziert sind und werden. Aber wirklich sexualisierte Gewalt kannst du nicht am Telefon beenden. Da brauchen sie eine Ansprechperson vor Ort.
Auch Kerstin Klaus sieht da die Politik in der Pflicht. Sie ist Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Neben Beratungsstellen sei mehr Fachwissen in Schulen, Kindergärten und Vereinen nötig.
Wir sind viel zu schlecht in der Schulung von Fachkräften. In der grundständigen Ausbildung findet das Thema sexuelle Gewalt nicht statt.
Zudem fordert Kerstin Klaus mehr Aufmerksamkeit. Alle müssten wissen, es kann in ihrer Umgebung betroffene Kinder und auch Täter oder Täterinnen geben.
Dann fangen wir an, anders hinzuschauen. Dann trauen wir uns ein Stück weit mehr, auch nachzufragen.
Dabei unterstützt auch das Hilfetelefon als ein Baustein, um sexuelle Gewalt zu beenden.
Mehr Informationen und auch Hilfe gibt es im Netz unter hilfe-telefon-missbrauch.de. 18.35 Uhr kommen wir zu einer Nachricht aus Stuttgart von heute. Die Polizei in Baden-Württemberg gibt an, sie habe ein großes Netzwerk von Telefonbetrügern zerschlagen. Die Einzelheiten schildert uns jetzt Phyllis Kükrikoll.
Ein Schlag gegen einen Callcenter-Ring, den es so in Europa noch nicht gegeben haben soll. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strubel gibt sich zufrieden mit der Operation Pandora, mit der Betrugsmaschen im Wert von rund 10 Millionen Euro verhindert werden konnten.
Ermittlungsbehörden aus Baden-Württemberg haben europaweit erfolgreich, ja vermutlich den europaweit größten Callcenter-Betrug aufgedeckt.
Auf die Spur des Callcenter-Rings waren die Ermittlungsbehörden gekommen, nachdem ein Bankangestellter im Raum Freiburg sie alarmierte. Eine 76-jährige Bankkundin wollte plötzlich mehr als 100.000 Euro abheben, so Justizministerin Gentges.
Bei den folgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass von einer internetbasierten Rufnummer Betrugsstraftaten der unterschiedlichsten Deliktsphänomene, also falscher Polizeibeamter, Online-Banking-Pishing und Abo-Fallen europaweit begangen wurden.
9 Beschuldigte sollen über virtuelle Telefonanlagen Callcenter betrieben haben. Das Anfang des Jahres eingerichtete Cybercrime Center hatte also den ersten richtig großen Fall. Das Zentrum ist die zentrale staatsanwaltschaftliche Ansprechstelle für Cybercrime und gab den Ermittlern des LKA die nötige Rückendeckung für das Abhören der Telefongespräche, so Innenminister Strobel.
Das LKA Baden-Württemberg verfolgte in Echtzeit die Gespräche der Callcenter. Dazu waren ab Dezember 23 weit über 100 Beamtinnen und Beamte im Schichtbetrieb rund um die Uhr im Einsatz.
Mehr als 1,3 Millionen Gespräche haben die Beamtinnen und Beamten gesichert. Das waren laut dem Innenminister mehr als 1.000 Anrufe die Stunde. Die Ermittler hätten zum Teil zeitgleich bis zu 30 Gespräche beobachtet. Der Präsident des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, Andreas Stenger, beschreibt, wie so ein Anruf der falschen Polizei oder sogar vorgegebener Staatsanwaltschaft nach ähnlichem Muster abläuft.
Hier sind Einbrecher unterwegs. Wir haben welche festgenommen, in deren Notizbuch ist ihre Adresse und ihr Name angegeben. Und irgendwann kommt die Frage nach Wertgegenständen in der Wohnung, die man im Auftrag der Staatsanwaltschaft sichern muss.
Man habe nicht lange gezögert und die potenziellen Betrugsopfer mit sogenannten Sensibilisierungsanrufen gewarnt, so Stenger.
Wir sind in die Leitung. Wir haben gesagt, nehmen Sie da keine weiteren Gespräche, übergeben Sie nichts. Das ist ein Anrufbetrüger. Wenn wir wussten, die soll jetzt zur Bank fahren und ein Taxi rufen oder so, dann haben wir natürlich sofort die zuständigen Dienststellen an dem Wohnort informiert und die dorthin geschickt.
Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften in ganz Baden-Württemberg waren eingebunden. Auch Behörden in Bayern, Sachsen und Berlin, das Bundeskriminalamt und Europol. Dann der Zugriff am 18. April, dem sogenannten Action Day, zusammen. Mit den Behörden in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Serbien und Libanon. Das Ergebnis? 12 Callcenter wurden zerschlagen, 20 Festnahmen, von denen 16 Personen in Untersuchungshaft im Ausland sitzen.
Die evangelische Kirche in Deutschland verliert weiter Mitglieder und wie Florian Breitmeier uns jetzt berichtet, lag das Minus im vergangenen Jahr bei fast 600.000.
Damit verzeichnet die evangelische Kirche in Deutschland, EKD, einen anhaltend starken Rückgang bei den Mitgliederzahlen. Auch die Einnahmen aus der Kirchensteuer sinken. Neben den rund 380.000 Ausgetretenen meldeten die evangelischen Landeskirchen rund 340.000 Sterbefälle. Dem stehen 140.000 Taufen und 20.000 Aufnahmen in die Kirche gegenüber. Die Gesamtzahl der Protestantinnen und Protestanten in Deutschland sinkt damit auf nun 18,56 Millionen, teilte die EKD in Hannover mit. Vor 10 Jahren gab es bundesweit noch mehr als 22 Millionen evangelische Christinnen und Christen. Die amtierende EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Feers rief dazu auf, sich den Tatsachen zu stellen. Die Kirche werde kleiner und ärmer, doch auch mit weniger Mitgliedern bleibe es die Aufgabe der Kirche, sich für Nächstenliebe, Menschlichkeit und die Weitergabe des christlichen Glaubens einzusetzen, sagte Bischöfin Feers. Ein deutliches Minus gab es auch bei den Einnahmen aus der Kirchensteuer. Laut jüngster Kirchensteuerstatistik lag das Gesamtaufkommen in 2023 bei 5,9 Milliarden Euro. Das sind mehr als 5% weniger als im Vorjahr.
Das war der letzte Bericht dieser Sendung. Das waren die Informationen am Donnerstagabend. Mein Name ist Thielko Gries. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend. Bis bald. Und tschüss.